So nun lasst uns beten. Herr Jesus, du hast uns verheißen, du wirst mit uns sein bis an die Weltende. Lass uns das jetzt erleben. Und wo zwei und drei oder drei sich versammelt haben, in deinem Namen bist du zugegen. Und ich bitte dich, dass du die Verheißung erfüllen wollest. Amen. Nun, in den Vortrag heute Vormittag bin ich aufgestanden hierher und wollte was sagen. Wie gesagt, nein, ich habe schon genug geredet, die Zeit ist schon dahin. Fast zwei Stunden, die armen Menschen, die so lange sitzen müssen. Was ich sagen wollte, ist dieses. Die Urchristen hatten alles in Kommun, ohne dass sie Kommunisten waren. Sie waren ein Herz und eine Seele. Für mich vor der Erweckung war das das größte Wunder. Wie können tausende Menschen ein Herz und eine Seele sein? Denn wenn ich Evangelisationen gehalten hatte, ging ich denn noch schnell mal besuchte all die Orte, wo ich vor dem war. Oh, und das war immer ein Trauerbild. Dieser hatte das gegen den und der hatte das gegen die und so weiter. Zwei Wochen lang musste man nur ein Friedensstifter sein unter Gotteskindern. Wenn da eine Stelle ist, wo der Satan gerne wirkt, dann ist es unter den Gotteskindern. Aber die Gemeinschaft der Heiligen sollte das Beste, das Köstlichste sein, dass der Herr schafft in unserer Mitte. Dass sie in verschiedenen Sprachen und dann auch in Zungen unterscheide. Sprachen und Zungen. Geredet haben, konnte man verstehen. Aber wie tausende Menschen beieinander sein können, mit verschiedenen Hintergründen und ein Herz und eine Seele sein können. Das konnte ich nicht fassen, sagte Herr, nur du kannst solche schaffen. Nicht, dass sie eins waren im Luthertum, oder Katholizismus oder Orthodoxie oder in Deutschtum oder in Nationalismus. Das schließt ja all die verschiedenen ein. Franzosen, Engländer, Amerikaner, Deutsche, alle Kreten und Araber. Damit sage ich nicht, dass ihr Kreten und Araber seid. Wir sind eins in Christus und solche Einheit, dass wir ein Herz und eine Seele sind. Ich möchte nur etwas über die Seele sagen. Du kennst doch die fünf Eigenschaften der Seele. Die erste, der Wille. Zweite, der Verstand. Das denken. Dritte, das Gefühl. Vierte, Wünschen und Verlangen. Also das Wünschen und Verlangen verbindet man eben mit dem Gefühl. Fünfte, Schmecken und Riechen. Nun denkt euch mal, dass die Menschen von einer Seele waren. Wie sieht es in den Gemeinden aus und in den Kirchen? Und lassen wir mal das fahren. Wie sieht es aus in euren Kreisen? Und wenn das nicht so ist, dann treibt es Satan sein Werk unter euch. Und ich wäre nicht erstaunt, wenn es einen Thron unter euch hat. Und in dem seid ihr Satans Diener. Und das ist keine Gemeinschaft der Heiligen. Es ist etwas Köstliches, Wunderbares, die Gemeinschaft der Heiligen, wo ihr ein Herz und eine Seele seid. Der eine verlangt nach dem anderen. Der eine wünscht sich, bei den anderen zu sein. Es ist eine Freude, sich zu treffen. Kann den Apostel verstehen, wenn er sagt, grüßt euch mit dem heiligen Kuss. Aber das Küssen habe ich nicht so gerne. Mein Kuss ist mit der Hand. Ich küsse die Menschen mit meiner Hand. Die russischen Gemeinden, die küssen sich noch. Die Brüder wenigstens. Das ist gesünder, als dass die Männer und Frauen sich küssen und umarmen. Aber ich kann den Apostel gut verstehen. Man fühlt, als ob man sich umarmen kann. Es ist was etwas Köstliches. Und wenn du einen siehst, gehst du zu ihm, reichst ihm die Hand und empfängst ihn mit der Liebe Gottes und der Gnade Gottes. Etwas Freudiges, etwas, wonach die Seele verlangt. Die Gemeinschaft der Heiligen. Vor 30, 40 Jahren, sagte ich immer, predigte ich, wenn du dich alleine fühlst, dann stimmt etwas nicht mit dir, du bist auf Irrwege. Kannst nicht alleine sein. Im Kreise der Kinder Gottes, da stimmt etwas nicht, da ist etwas faul. Es ist was Herrliches. Man freut sich darauf. Nun kann ich diese Person begrüßen. Nun kann ich die sehen. Nun kann ich die fragen, wie geht es dir, Bruder, Schwester? Wie ging es in diesen Tagen? Was Herrliches. Sein Satans Werk, dass das unter den Gotteskindern nicht mehr so ist. Es sollte aber so sein. Sie waren ein Herz und eine Seele. So sah die Urgemeinde aus. Es ist nicht zu verwundern, dass sie beteten und dann bewegte sich die Städte. Da muss etwas geschehen, wenn es so ist. Aber heute mit all unserem Beten bewegt die Städte uns. Und sogar unsere verdrehten Kinder, Unwiedergeborenen, Weltlichen, die stellen uns auf den Kopf. und manche Eltern sind so elendig, dass sie solche Kinder wegen ihr Heil verkaufen und dem Herrn Jesus untreu sind. Nun, das war nur nebenbei. Das war nur noch der Schwanz von dem, wir heute Vormittag geredet haben, was ich sagen wollte. Und da sagte ich, nein, das lassen wir fahren. Aber ich danke Gott, dass ich es nun heute Abend nennen konnte. Nun möchte ich fortfahren. Sündige hinfort nicht mehr, sagt der, der auf dem Throne sitzt, sagt, siehe, ich mache alles neu. Ich habe gesagt, dass die Möglichkeit besteht, dass der neue Mensch, der das neue Geschöpf Jesu Christi ist, sündigen kann. Aber es ist eine große Tragik, wenn das geschieht. Sünde im Leben eines Christen, klein oder groß, oder groß oder klein, ist etwas Tragisches, Trauriges, Herzzerbrechendes, Erschreckendes. Ich kann den Herrn Jesus verstehen, dass er sagt, sündige hinfort nicht mehr. Ich habe erwähnt, dass die Sünde und das Sündigen traurige Nachfolgen hat. Und dass der gesündigt hat, dafür büßen muss, was sehr oft sehr sauer und bitter ist. Kein Christ, Wiedergeborene, Neugeschaffene, kann sich das leisten, zu sündigen. Darum sagt der Herr, wachet, seid wachsam, seid aufmerksam und betet. Das kommt zuletzt, das Beten. Wir reden viel vom Beten. Mit deinem Beten kannst du in die Hölle fahren und auf Irrwegen geraten. Viele Sekten haben in Gebetsstunden begonnen und Irrtümer. Vor dem Beten muss das Wachen da sein, die Aufmerksamkeit, die Schärfe, die wir haben müssen, die Weisheit und die Unterscheidung und dann das Beten. Als Beispiel möchte ich nun den Richter Simson gebrauchen. Der war ein Richter. Mose war ein Werkzeug Gottes, hat Israel aus Ägypten, aus der Gefangenschaft geleitet. Bis zur Grenze Kanaan. Dann hat Gott ihn zu sich genommen. Und wir hören dann nichts mehr von ihm, nur als er mit dem Herrn Jesus sprach, auf dem Berge, ihm erschien. Und er und Elia mit dem Herrn Jesus sprachen über sein Leiden und Sterben. Nach Mose kam Josua und führte das Volk Gottes bis zu den höchsten Höhen. Bis es wunderbar war. Aber dann starb er. Und dann haben die Ältesten das Volk weitergeführt. Aber eine nach dem anderen starben sie auch. Und als sie gestorben war, da tat ein jeder Israeliten nur, was er wollte. Jeder tanzte nach seiner eigenen Pfeife. So wie es heute bei manchen Christen ist. Tu und lässt, was du willst. Sagt, Gott hat dich geführt. Gott ist doch nicht ein Verrückter. Er schafft dein Herz und deine Seele. Und dass nicht ein jeder seinen eigenen Weg gehen kann. Aber das war eine Zeit, wo sie keinen König hatten, kein Leiter, kein Führer. Und dann tat ein jeder, was er wollte. Das war ein Durcheinander. Da konnte der Teufel sein Werk in alle Freiheit führen. Dann aber erbarmte Gott sich über sein Volk und sandte sie Richter. Da gab es viele Richter, eine nach dem anderen. Und dann eine der Richter, vielleicht etwas Hausarbeit. Wie viele Richter hat es gegeben? Wie lange haben die Richter regiert? Das sage ich dir nicht. Du musst mal auch etwas Hausarbeit tun. Nun, ich will dir auch nicht sagen, wo Simson war. Der Erste, der Sechste, der Letzte. Kannst du auch deine Bibel zur Hand nehmen und etwas darüber lesen. Nun, Simson war ein Held ohne Gleichen. Es hat keine andere gegeben, so wie er unter den Richtern. Er war ein Held. Gott hatte ihn schon von Mutterleibe erwählt und auserkoren. Seine Mutter hatte keine Kinder. Aber dann war Gott ihr gnädig und hörte ihr Schrei und gar schenkte ihr dieses Kind. Sie war kindlos. So wie die Maria auch keine Kinder hatte und kindlos war, bis sie heiratete. Aber wenn man hört, kindlos, dann denkt man auch an Simson. Er war ein Geschenk Gottes, trotzdem er einen irdischen Vater hatte. Gott hat ihm auserwählt, Gott hat den Eltern gesagt, diese soll ein Helfer, ein Erretter, ein Erlöser, ein Heiland sein für Israel. 40 Jahre, vielleicht sage ich verkehrt, kannst du auch nachlesen. Aber es waren einige Jahre, dass die Israeliten von den Philisten regiert wurden. Und Gott sagte, diese wird die Kinder Israel von der Herrschaft der Philister, ein böses, satanisches Reich, befreien. Also, er war dazu bestimmt, ein Heiland, Befreier und Retter Israels zu sein. Gott hat ihn zu ihnen gesandt, und dem Volke Israel dieses große Geschenk gegeben. Nun die Richter sind Vorbilder von dem Herrn Jesus. Das kannst du ja schon hören von Simson. Ein Heiland, ein Retter, ein Befreier, ein Erlöser. In dieser Hinsicht sind alle Richter Vorbilder von dem Herrn Jesus. Aber wenn sie waren nur Vorbilder, den rechten Helfer und Heiland für Zeit und Ewigkeit ist der Herr Jesus. Sie waren das nur zu ihrer Zeit. Aber in diesem Sinn war der Simson ein besonderes Vorbild von unserem Herrn und Heiland. Einige haben nur ein schlechtes Bild von ihm. Aber in Hebräer 11 von den Helden des Glaubens ist Simson einer von denen. Und Gott erwähnt nichts von seinem Versagen dort, aber von seinen Heldentaten. Ich muss es kurz fassen, sonst sitzen wir einige Stunden hier. Schade. In der Ewigkeit werden wir vielleicht länger diese Sachen betrachten können, wenn wir dazu Zeit haben, weil wir werden ihn ja dienen, ihm Tag und Nacht. Simson, als er auf der Brautfahrt war, in Begleitung seines Vaters und Mutters, seine Eltern. Es geschah nämlich, dass Simson bei den Philisten war und hat ein schönes Mädchen gesehen. Und er fühlte, das ist das Mädchen für sich, für ihn. Er ging zurück nach Hause, teilte seinem Vater mit und seiner Mutter. Und sagt, liebe Eltern, ich habe ein wunderschönes Mädchen da gesehen und ich fühle, das ist die Rechte für mich. Oh, der Vater war erbost. Er sagt, mein Kind. Und die Mutter auf. Es ist gut, wenn die Eltern zusammenstehen im Rechten. Sankt nie vor euren Kindern. Ihr seid ein böses Vorbild. Streitet auch nie vor euren Kindern. Lasst die Kinder nie wissen, zwischen Vater und Mutter ist da eine Reibung oder eine Uneinigkeit. Wenn du das pflanzt in deines Kindes Herz, ist dein Kind verloren. Du hast das Kind verloren. Simson erzählte seinen Eltern, teilte es ihnen mit. Die Eltern sagten, Simson, ist da denn kein schönes Mädchen unter Israel? Warum gehst du zu den Unbeschnittenen? Er sagte, ich fühle, das ist die Frau für mich. Schlussendlich haben die Eltern zugesagt. Und er sagte, kommt mit mir. Lasst uns dorthin ziehen. Die möchte ich heiraten. Weiß ich nicht, ob ich das erklären sollte jetzt oder nach der Botschaft. Aber vielleicht können wir einen Schritt nach dem anderen nehmen. Gott hat es verboten, dass ein Israelit mit einem anderen Volk heiraten konnte. Das waren die Menschen der Unbeschnittenen. Die lebten in Sünde. Die Beschneidung war das Zeichen, dass sie ein Glied waren des Volkes Gottes. Und Gott duldete es nicht, dass Christentum in unserer Sprache und Heidentum und Welt zusammengeht. Licht und Finsternis, das gibt es nicht. Die Eltern besprachen dies mit dem Sohn. Er fühlte, dass das Rechte war für ihn. Und dann sagt die Heilige Schrift, sie wussten nicht, dass es von Gott war. Seltsam, wie kann solches von Gott sein? Sie wussten nicht, dass das von Gott war. Das war Gottes Wille. Und dieser Gottesmann fühlte, der Herr will, dass ich das tue. Die Eltern gingen dagegen. Aber er ließ sich nicht überzeugen und überreden von seinen Eltern. Er stand fest dabei. Ich fühle, das ist die eine für mich bestimmt. Und das war sie, aber die Eltern wussten das nicht. Wie konnte er zu einer Unbeschnittenen gehen? Ich habe ja gesagt, er ist ein Vorbild Jesu Christi ohne Maßen. Wir Unbeschnittenen in unserem Herzen, wir die Sünde, Sündigen, die Sünde, wir die Verlorenen und Verdammten, Jesus, Simson, der ein Vorbild Jesu ist, hat uns geliebt, als wir noch Sünde waren, als wir Unbeschnittene im Herzen waren. Da ist er zu seinem Vater gegangen. Ich liebe die. Die will ich holen. Gott, steh mir bei, Vater, steh mir bei. Und du warst ein gottloser Philister, ein Gottesfeind, lebtest in Sünden, in unbeschnittenem Wege. Und der Herr Jesus hat sich in dich verliebt. Das soll meine Braut sein. Wie ist das möglich? Er hat uns geliebt, da wir noch Sünde waren. Als wir noch seine Feinde waren. Die Eltern gingen dann mit ihm. Er ließ nicht locker, er ging. Als sie denn unterwegs waren, gingen sie durch Weinberge. Und Simson verließ Vater und Mutter und ging in den Weinberg. Ob er beten wollte, ob er stille sein wollte, oder was es war, was er tun wollte, weiß ich nicht. Aber als er in den Weinberg ging, Da kam ein brüllender Löwe auf ihn los. Wütend. Der brüllende Löwe, wie von dem Petrus spricht, der herumläuft, zu verschlingen. Wen er nur kann, der Christ ist und der Gotteskind genannt wird, der gläubig ist. Und in dem Augenblick kam der Geist Gottes über ihn. Mutig, mit Heldenmut, ging er diesen wilden, diesen brüllenden Löwen entgegen. Er hatte keine Waffen bei sich, nicht mal einen Stab in seiner Hand, aber der Geist Gottes kam über ihn. Der Geist des Herrn geriet über ihn. Kühn und heldenmütig trat er dieses grausame und grimmige Tier entgegen und erfasste diesen Löwen mit seiner Faust und zerriss wohl sein Maul und zerriss diesen Löwen, als ob es eine kleine Ziege war. Hat er diesen Löwen zerrissen, als ob es nicht nur ein kleines Lamm, eine kleine Ziege. Das war nicht natürliche Kraft. Das war kein natürlichen Heldenmut. Er ist nicht davongelaufen. Er hat kühn dieses wilde Tier begegnet, ist dem Löwen entgegengegangen, hat ihn gepackt, gefasst und zerrissen. Das war keine natürliche Kraft. Das war keinen natürlichen Heldenmut. Aber die Kraft des Heiligen Geistes, der über ihn kam. Und er besiegte und überwindete den König aller Tiere, den stolzen Löwen. Das Besondere daran ist das, es nicht seine Stärke, seine Kraft, und war und diese Tat, Siegestat, nicht von seinen starken Knochen kam, nicht aus natürlicher Kraft, sondern es war Gottes Kraft, die in ihm mächtig wirkte. Wie es heißt, der Geist des Herrn geriet über ihn. Der Geist des Herrn geriet über ihn. Der Heilige Geist kam über ihn. Der Herr Jesus sagt zu seinen Jüngern, der Heilige Geist ist mit euch. Aber es kommt die Zeit, wenn er in euch sein wird. Dieser gleiche Geist, der neue Geschaffene, der neue Mensch, wird nicht nur neu geschaffen, und das Alte ist vergangen, sondern er wird mit dem Heiligen Geist erfüllt und er wird ein Tempel dieses Geistes sein. Wie oberflächlich, wie schauderhaft reden wir von dem Heiligen Geist. Und dass unsere Leibe ein Tempel sind des Heiligen Geistes. Und wir huren damit, wir stehlen damit, wir lügen damit und wir rauchen damit. Und die Prediger der Christenheit schwiegen, waren Hunde, die nicht bellen konnten. Und der Herr gebrauchte die Ärzte, um den Christen zu lehren, dass das ist Gift, das ist tödlich, das schadet deinen Leib. Und Gottes Wort sagt, wer den Leib, den Tempel Gottes schadet, den wird Gott zerstören. Nimm das ernst. Das sind keine leeren Worte. Du wirst dafür büßen müssen und du wirst darunter leiden müssen. Vor denen die Zeit deines Sterbens gekommen ist, wirst du leiden von Emphysem, Atemnot und so weiter. Die vielen Folgen, vielleicht gibt es 100 Krankheiten, die durchs Rauchen zustande gekommen sind. Dieser Geist, der über den Helden Simson kam, der wohnt nun in uns, wenn wir neu geschaffen sind. Was für Menschen sollten wir sein, wenn wir auch nicht einen Löwen zerreißen, das in Stücken da liegt, einen irdischen Löwen. Aber wir haben mit einem brüllenden Löwen zu tun. Und wenn du den nicht zerreißt, zerreißt er dich. Aber durch den Heiligen Geist, wenn er uns erfüllt und wir sein Tempel sind, wenn das Wahrheit ist und keine Lüge, nicht, dass die Welt in dir ist, nicht, dass die schandbaren Sachen in dir sind, sondern der Heilige Geist, der über den Simson kam, der kommt nicht nur über dich, der kommt zu dir und du wirst seine Wohnung, sein Tempel. Kann man das fassen? Müsste eigentlich jetzt aufhören. Man kommt aus dem Staunen nicht heraus. Können wir das begreifen? Können wir das fassen? Oder sind wir solche Tote, die kein Gefühl mehr haben, die nicht mehr reden können, die nicht fühlen können, die stumm sind? Haben wir den Zustand erreicht, dass wir tot sind, wir Gottes Kinder in unseren Sünden? Nun, werden wir wie die Kraft des Heiligen Geistes ihn zum Helden gemacht hat. Heldenmut, Kraft. Er lief nicht davon in Furcht und versteckte sich. Er ging kühn mit Heldenmut den Löwen entgegen und zerriss ihn. Das hatte der Löwe vor dem noch nie erlebt. Er wusste, er ist der König aller Tiere. Er kann mit ihnen machen, was er will. Aber nun traf er einen Menschen, über dem der Heilige Geist gekommen war. da waren die Siegestaten gewaltig groß. Aber dann, Freunde, das Traurige, als durch seine Sünde Gott von ihm gewichen war, da war es aus mit seiner Kraft. Und er war nichts mehr, nur ein gewöhnlicher Mensch. Bist du ein gewöhnlicher Mensch? Ein Christ wie die anderen Christen? Ein Mensch wie die Welt ist? Bist du nur ein gewöhnlicher Mensch? Das kannst du nur sein, wenn Christus nicht in dir lebt. Das kannst du nur sein, wenn du nicht von Neuem geschaffen bist. Wenn das Alte nicht vergangen ist und alles neu geworden ist. Nun habe ich was übersehen. Als Simson den Löwen zerrissen hat wie eine kleine Ziege, einen kleinen Bock, ist er zurück zu seinen Eltern und ist mit ihnen weitergegangen und hat ihnen kein Wort gesagt. Kein Wort von dem, was er getan hatte. Gottes Männer sind Männer, die die Geheimnisse Gottes verschweigen können und das Wirken Gottes. Die reden nicht groß, die prahlen sich nicht. Die sagen nicht, nun kannst du sehen, dass ich ein Prophet bin. Nun könnt ihr sehen, dass ich ein Gottesmann bin. Nein, er verschwieg es. Wunderbar sind die Männer. Und überaus erstaunlich die Frauen, wenn sie ihr Maul halten können. Damit seid ihr Männer auch eingeschlossen. Gott kann uns nichts anvertrauen. Wir plappen gleich, machen ein großes Hallo darüber. Wunderbar. Aber Simson verschwieg es. Das war etwas, das er erlebt hat. Und die Bibel sagt, nehmt euch nicht eure Pälen und werft sie vor die Hunde und die Schweine. Sie werden die kostbaren Perlen zertreten und euch zerreißen. Nur nebenbei habe ich das gesagt, indem ich ein oder zwei Schritte rückwärts gegangen bin. Er hat es verschwiegen. Sogar als sie von der Hochzeitsfeier zurückkamen, sagte, ich will mal den toten Körper des Löwen sehen, das aß, und ging hin, und da fand er einen Bienenschwarm in diesem toten Leib des Löwen. Und dann hat er den herrlichen Honig herausgeholt und hat den gegessen, als er weiterging. Und als er zu den Eltern kam, hat es ihn auch gegeben. Es hat sehr gut geschmeckt. Er hat ihnen nicht gesagt, wo er den Honig her hatte. Wenn man nicht weiß, was eine Biene ist und was sie tut, könnte man sagen, oh, wie ist das nur möglich? Das kann ich nicht essen. Du kannst Gift streuen um die Bienen. Schmutz irgendwo, die Biene kommt hinein, beseitigt alles, reinigt alles. Der Honig ist herrlicher Honig, den kannst du genießen. Brauchst keine Angst zu haben und sagen, vielleicht ist das giftig. Nein, nein. Die Biene erbricht nichts Giftiges. Der Honig ist ja erbrochen. Die Biene frisst und dann erbricht sie. Aber nicht wie der Hund, der das frisst, was er erbrochen hat. Hier kommt süße, schöne, wunderbare Honig heraus. Und er gab seinen Eltern und sie haben es genossen. Er hat nicht gesagt, woher der kam. Vielleicht hätte die Mutter gesagt, Kind, du bringst uns Honig aus dem Körper eines toten Tieres. Er hat es verschwiegen. Selig sind die, die was verschweigen können, die eine Klappe vor ihrem Mund haben, die nicht alles schweigen, verbreiten. Ein Mann, vor dem man mit Ehrfurcht stehen kann, ein Richter des Himmels, unter seinem Volk, der Wundertaten, Siegestaten tat, durch die Kraft des Heiligen Geistes, die er nicht von Natur in seinen Knochen hatte und in seinen Muskeln, in seinen Gliedern, sondern das war die Kraft des Heiligen Geistes. Ihr, die ihr sagt, ihr seid erfüllt mit dem Heiligen Geist. Könnt ihr das verstehen? Kennt ihr die Kraft des Heiligen Geistes? Paulus war in Ephesus. Da traf er 12 Jünger. Jünger Jesu. Und als er bei ihnen war, nach einigen Tagen sagte, sagt mal, Brüder, habt ihr schon den Heiligen Geist empfangen? Warum hat er das gefragt? Sie waren doch gerettet. Sie waren ja Gotteskinder. Sie waren ja bekehrt. Warum fragte sie, habt ihr schon den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig wurdet? Wir wissen nicht einmal, dass es einen Heiligen Geist gibt. Ja? Das kann ich sehen. Ein Mensch, der erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, der kann nicht so leben, wie ihr lebt. Der kann nicht mit seinem Bruder umgehen, wie du das machst. Wenn ihr nicht erfüllt seid mit dem Geiste Gottes, kann ich verstehen, dass ihr seid das, was ich in euch sehe. Er sagte, habt ihr schon den Heiligen Geist empfangen? Sie sagten, nein, wir wissen nicht mal, dass es sowas gibt. Ja, worauf seid ihr denn getauft worden? Auf den Namen Jesu. Und als sie das hörten und den Heiligen Geist empfingen, die Taufe Johannes, Entschuldigung, und nachdem sie den Heiligen Geist empfangen haben, wurden sie getauft auf dem Namen Jesu. Es ist interessant oder seltsam, dass kein Apostel Menschen getauft haben im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich habe nichts dagegen. Ich sage auch nicht, dass es schlecht ist. Ich sage es nur seltsam, dass die Apostel das nicht gemacht haben. Sie haben den Menschen einfach getauft auf den Namen Jesu. Was bedeutet es denn, die Taufe im Namen des dreieinigen Gottes? Dazu haben wir keine Zeit. Du kannst den Herrn bitten, dass er das dir zeigen wolle. Vielleicht könnte es auch bedeuten, dass der dreieinige Gott in seine Fülle hineingezogen ist in dein Leib. Dass du der Tempel bist des dreieinigen Gottes. Lassen wir das jetzt links liegen. Simson, wie hat der liebe Mann, der Siegesheld, nicht gelitten? Nach seinem Fall. Er war nicht nur ein gewöhnlicher Mensch. Er wurde überwunden von den Philisten. Er wurde gebunden an Herz und Füßen mit Ketten und im Philistergefängnis geworfen, wo sie ihn verhöhnten, mit Hohn und Spott beschmuckt haben. Warum? Seine Sünde wegen war er nicht mehr der Siegesheld, sondern der Besiegte. Nicht der mir in allem diesen weit überwindet, sondern er war überwunden. Trauriges Bild. Sagte heute Vormittag, was für ein Porträt, was für ein Bild bist du für den Menschen. Hier haben wir das Bild eines Siegeshelden. Der gleiche Mann, ein Bild in Ketten, in ein Philistergefängnis gebunden und wird zum Hohn und Spott aller Welt, so wie die Christen es sind. Unter den Muslimen, Hindus, andere Religionen, die spotten über die Christenheit. Die sagen, die Europäer, das ist ein Hurenvolk. Kein Auto wird verkauft, ohne dass dein Hurenbild ist. Geh in ihre Geschäfte, geh in ihre Garagen. Überall hängen die Bilder der Unsittlichen, die ihren Körper verkaufen. Ja, so wird der Name des Herrn gelästert wegen die Menschen, die sich Christen nennen, die von den anderen Nationen, sogar von den Heiden, bestempelt werden als Hurevolk. Aber wie schwer musste der Mann jetzt büßen, der Siegesheld? Er kam zu einer Stadt und da war eine Prostituierte, so wie es heute noch gibt, in den Städten Europas besonders. Ob es nun in Deutschland oder Frankreich ist, sie stehen am Wegesrand, halbnackt oder ganz nackt. Und er hurte mit ihr. Er hat mit ihr geschlafen. Du Siegesheld, was ist geschehen? Ist der Geist, der Heilige Geist nicht mehr über dich? Der hätte ja über dich kommen sollen. Als du die Hure da fandst, er hat gesündigt. Und Gott hat ihn verlassen. Sag mir nicht, dass Gott mit dir ist, der heilige, dreimal heilige Gott, wenn du sündigst. Ist er zum Esel, zum Narren geworden? Wenn du ein Faule bist, ein faules Ei, ganz gewiss wird er nicht zum faulen Ei. und die ganzen Philister spotteten seine. Sie haben ihn gebunden. Sie haben mit ihm Hohn und Spott getrieben. Gespottet hat jedermann. Und ihren Spaß daran gehabt, dass dieser Held, dieser Siegesheld, nun ein Gefangener ist in ihrem Gefängnis. Und ihr Spott und Ton ging so weit, dass es ein, nicht nur ein Maß, ein Übermaß des Spottens war und des Hohnes. Und man stach ihm die Augen aus. Denk mal lieber nach, wir lesen so leichtfertig darüber hinweg und sehen nicht, was die Bedeutung von dem. Da war kein Chirurg, da war kein Facharzt, der die Augen sehr gut herausschnitt, operierte unter Betäubung. Ob es nun eine örtliche Betäubung war oder ganz eingeschlafen ist. Die haben ihm die Augen ausgestochen. Was für Schmerzen muss der arme Mann gehabt haben? Was? Welche Schmerzen, welche Not? Tagelang hat er nicht geschlafen. Bei Tag und bei Nacht die Schmerzen hatte das, er meinte, er kommt dabei um. Dass das genug war, ihn nicht nur zu verrückt zu machen, sondern töten würde. Das kann man an etwas Schlimmeres denken, dass man blind ist, sein Augenlicht verliert, das ist schon etwas. Aber wenn die Augen ausgestochen werden und nur du zwei Höhlen im Kopf hast, ist das etwas Furchtbares. Blindheit an sich ist das schon was. In Südafrika haben wir Doctors for Life. Die haben einen Operationswagen. Und die gehen dann nach Kenia, Tanganyika, all die afrikanischen Staaten. Sagt den Menschen, ihr geht dahin und ihr verlässt uns. Bei uns gibt es auch Blinde. Kommt doch mal. Da waren sie 3 Tage da. Wir haben es genossen. Ich wusste nie, wie es ist, wenn sie das Auge operieren. Aber konnte dabei sitzen und das anschauen. Aber wenn die Menschen herauskamen und sehen konnten, dann jubelten sie. Dann schrien sie vor Freude. Sagen, ich kann euch sehen, ich kann dich sehen. So kannst du mich sehen. Bin ich ein Inder oder ein Schwarze? Nein, du bist ein Weißer. Wie sieht mein Hemd aus? Meine Jacke? Und die beschrieben es haarfein. Einige tanzten vor Freude. Sie tanzen ja nicht wie die Europäer. Die können das nicht verstehen als ein Junge, Mann, die ein Tanz sah, der Weißen, hat durchs Fenster geschaut. Er hat gelacht, Er sagt, was ist das denn? Der Mann, der schiebt die Frau vor sich hin. Das ist doch seltsam, wie die Europäer tanzen. Die tanzen allein. Sei es Mann oder Frau, da fliegt der Staub. Da springen sie herum. Ja, denn sprangen sie herum wie ein Mastkalb. Als ich diese Tage da war vom Abflug, da sagte ich, morgen fliege ich ab. Ich bin gekommen, auf Wiedersehen zu sagen. Sagten, wann kommst du wieder mit den Ärzten, mit den Fachärzten? Wir haben hier so viele Menschen, die operiert werden müssen. Ich sagte, sie waren doch da. Ja, aber unsere Leute sind nicht hingegangen. Ich sagte, ja, leider ist das so. Wir haben einen kleinen wilden Hasen, Felshasen, der wird Dassi genannt. Der hat keinen Schwanz. Dann sagen die Zulus, er hat keinen Schwanz, weil als Gott sie zusammengerufen hat und ihnen was sagen wollte, hat der Dassi gesagt, geht ihr Erste hin. Ich werde denn von euch hören und sehen, was geschehen ist. Und der Dassi ist nicht hin, darum hat er heute keinen Schwanz. Sie haben alle Schwänze bekommen. Aber der Dassi hat nicht. Ich sage, ja, ihr seid alle wie diese Felshasen, die keinen Schwanz haben. Warum wart ihr nicht da? Wir hatten ihnen gesagt, wenigstens 40 müssen wir haben für die 3 Tage. Und andere Ärzte waren auch zugegen, haben auch den Menschen geholfen. Und dann war das was Wunderbares, alles frei. Alles frei. Sie sagten, bring doch mir. Einige sagten, sie müssen wiederkommen, weil sie haben nur ein Auge operiert. Nun muss das andere Auge auch. Ja, so gibt es viel Spaß in dieser Welt. Blindheit an sich ist schon eine Dunkelheit, ist schon hinderlich. Aber wenn die Augen ausgestochen sind, 1000-mal schlimmer. Aber dieses Leid und diese Not, dass sie seine Augen ausgestochen haben, wurde ihn zum Heil. Wurde ihn zum Heil, Paulus sagt. Die so sündigen müssen wir den Teufel übergeben, dass der Leib zunichte wird, so dass die Seele gerettet wird. Das wurde diesem Mann Gottes zum Heil, dass er nun im Gefängnis war, gebunden mit Ketten, Augen ausgestochen. Das wurde ihm zum Heil. Weil er dort in der größten Finsternis, die es gibt in dieser Welt, das Gefängnis war schon finster genug. Aber das Ausstechen der Augen fiel mir. In seiner großen Not schrie er zu Gott und bekehrte sich. Gott hatte ihn verlassen. Und da in dieser großen Not schrie er zu Gott, beichtete seine Sünden und sagte, Gott sei mir gnädig, ich habe gesündigt. Da denken wir daran, wie der Herr Jesus gelitten hat wegen Sünde. Nur der Unterschied war, es war nicht deine eigene Sünde, es war deine Sünde. Darum hat Gott ihn verlassen, wegen deiner Sünde. Und du liebäugelst mit der Sünde. Die Sünde ist dir schön. Du überlegst, ob du das Liebesverhältnis aufhören sollst, aufbrechen sollst oder nicht. Du überlegst es dir, ob du es wagen sollst, mit der Welt zu brechen. Ich kann das nicht verstehen, dass ein Mensch mit gesundem Verstand so verrückt sein kann. Wenn er doch nur die Sachen Gottes im Lichte Gottes sehen würde und im Lichte der Ewigkeit, würde er vielleicht anderes handeln. Der Mann musste schwer büßen, aber Gott sei Dank, das schwere Los hat ihm zur Einsicht gebracht. Das hat eine echte Bekehrung in ihm bewirkt. Ich habe nur von der Hure gesprochen. Ich habe nicht von der Delila, heißt es Delila auf Deutsch. Delila. Nicht von der Delila. Die Geschichte kennst du ja auch. Delila. Da ist sie nicht mit den Eltern hingegangen. Da hat er nicht gesagt, Vater, komm mit und sprich mit dem Mädchen. Die hat er selbst genommen. Hat er selbst entschieden. Und dadurch geriet er in diese große, furchtbares musste er büßen wegen seiner Sünde. Da musste er teuer und furchtbar büßen, schwer büßen. Seine Sünde wegen. Und gesagt, er ist ein gutes Vorbild des Herrn Jesus. Schau den Herrn Jesus an, wie er büßen musste in seinem ganzen Leben und dann seinem Leiden und dann seinem Sterben ans Kreuz. Wegen Sünde. Es war aber nicht seine Sünde, es war deine Sünde. Und du kommst und beichtest deinen Sünden mit einem Schmunzel aufs Gesicht. Ihr Seelsorger jagt die Menschen weg und sagt, dies ist nicht ein Zirkus. Weißt du, was das bedeutet? Und dann kommst du noch, ist Rauchen eine Sünde, ist es nicht. Ich bin in dieser Not und das hat mich dazu getrieben. Solcher Mensch bekehrt sich nicht. Solcher Mensch wird nicht begnadigt werden. Der Teufel wird in ihn fahren. Und nichts anderes. Wenn er nicht in wahre Reue und Buße in Staub und Asche sich zu Gott wendet und sagt, Herr Jesus, vergib mir. Du hast geschrien am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Deine Sünde. Er ist wegen unserer Sünden geschlachtet worden, getötet worden. Der Vater hat ihn verlassen und damit die ganze himmlische Engelschar. Jeder Engel hat sich von ihm gewandt. Alles Göttliche hat ihn den Rücken gekehrt. Und es war allein, hinke zwischen Himmel und Erde und wurde zum Fluch. Und er mit lauter Stimme zu Gott schrie: mein Gott, warum hast du mich verlassen? So wie Simson in dem Gefängnis, der Philister. Aber viel, viel, tausende Mal schlimmer musste Jesus wegen Sünde, der sündlos war, so bestraft werden, so geschlagen werden, so verwundet werden und aufs Gräulichste am Kreuz hängen und büßen für deine Sünden. Da standen die Menschen auch unten herum und spotteten sein, wie die Philister das mit dem Simson gemacht haben. Und noch schlimmer. Und denn alles zur Krise zu bringen, traf sich das ganze Philistervolk, alle Eliten, der König mit seinen Männern, die Generäle, die Lehre, alle tausende Menschen versammelten sich. 3000 saßen oben in ihrem Tempel. Was für ein Gebäude muss das gewesen sein? Tausende unten. Die ganzen Philister waren, die in voranstehende Positionen waren, die Führer und Leiter des Volkes waren, die Obersten, all die Eliten waren dort versammelt. Alle, die in führende Positionen waren. Da holten sie den Simson heraus, um ihn zu höhnen und zu verspotten, Unzug mit ihm zu treiben. Dieser tiefe Fall war wegen seiner Sünde. Aber dass Gott dazu gebraucht hat, ihm das Heil wiederzubringen, dass es sein Heil wurde. Seine große Not, seine allgrößten Finsternis in seinem Gefängnis, in dem schrie er zu Gott. Und Gott, der Herr, vergab ihm seine Sünde. Und er vergab nicht nur seine Sünde, sondern gab ihm seine ganze übernatürliche und göttliche Stärke wieder zurück. Er war ein begnadigter Mann Gottes wieder. Und eines Tages, als seine Feinde den blinden, gefesselten Helden ihren Spott und Hohn treiben wollten und ihn deshalb in den Tempel, den heidnischen Tempel, schleppten und ihn höhnten, da schrie er zu Gott mit starkem Gebet zu seinem Herrn, seinem Gott, der nun wieder mit ihm war und fasste mit seinen Händen die 2 Mittelsäulen, worauf das ganze Haus gebaut war. Das ganze Dach des Tempels ruhte auf diese 2 Pfeilen. Sehr wahrscheinlich waren das große, starke Holzpfeile. Die Archäologen sagen, sie haben an diesem Ort jetzt zwei Fundamente, Steinfundamente getroffen, die in einem Tempel gewesen sein müssen. Vielleicht waren das die zwei Pilare, worauf das Dach ruhte. Und er schrie mit starkem Gebet zu Gott und fasste die und zog sie hinweg. Da krachte das ganze Haus. Aber freiwillig hat er sein Leben gegeben. Sagt, Herr, lass mich sterben mit den Philistern. Freiwillig ist er in den Tod gegangen. Und die tausende Menschen kamen alle um. Keine ist den Tod entflohen. Sodass er in und durch seinen Tod Größeres erreicht hat als in seinem ganzen Leben. Damit den Eselkinnbacken hat er fast tausend erschlagen, hat auch andere getötet. Aber mit seinem Tod hat er mehr erreicht als mit seinem ganzen Leben. Welch ein Bild des Herrn Jesu Christi! Gott hat ihn verlassen, um deine Sünden willen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber dann fasste Gott, der Vater, bei ihm gnädig. Er die Säulen des Reiches des Teufels. Und da krachte alles über sie. Mit seinem Tod hat der Herr Jesus viel mehr erreicht als mit seinem ganzen Leben. Welch ein Bild ist der Simson von unserem Herrn Jesus. Und als er am Kreuz hing, hat er dem Teufel und die höllischen Mächte des Teufels Reich wie Simson die gottesfeindlichen Reiche der Philister einen tödlichen Streich und Schlacht gegeben hat. Und größeren Schaden zufügte als durch sein ganzes Leben. Unser Siegesheld, unser Heiland, unser Erlöser, unser Retter in alle Ewigkeit. Wie sind die Mächte in den himmlischen Orten, die in der Luft sind, die dämonische Welt, die Satan, die Satans Geiste, die bösen Geiste überwunden hat. Und geschrien hat, es ist vollbracht. Vollbracht! Den Preis für dein Heil, für deine Vergebung, für deine Rettung hat er bezahlt. Vollbracht! Der Herr Jesus war siegreich in seinem Leben, aber noch siegreicher in seinem Tod, den man nur in Schwachheit den Tod und Sieg des Simson nur in Schwachheit vergleichen kann mit dem großen Sieg des Herrn Jesu Christi. Und als er tot war, sind seine Brüder, seine Familie gekommen und haben seinen, seine Leiche geholt. Kein Philister hat einen Finger gerührt. Kein hat gesagt, das könnt ihr nicht. Als Saulus vom Feind überwunden war und sie ihn geköpft hatten, haben sie Hohn und Spott mit ihm getrieben, den Kopf hochgehalten und gingen durch die Dörfer und Städte und zum Hohn und Spott des gesalbten Gottes. Aber Simson, nach seiner Bekehrung, seine tiefgehende Buße, hat Gott sich seine erbarmt. Und wieder durch die Kraft des Heiligen Geistes in seinem Leben gewirkt, wie nie zuvor, wo er freiwillig sein Leben gegeben hat. Wie der Herr Jesus. Und Israel wurde frei, war befreit von den Philistern. Das sagte ja der Engel schon, der Engel des Herrn. Und wer war der Engel des Herrn? Weißt du im Alten Testament, wer der Engel des Herrn ist? Ist ihn offenbart und sagt, er wird die Kinder Israel befreien von den Philistern. Das hat er mit seinem Tod erreicht. Die Brüder, die Familie sind gekommen, haben seine Leiche geholt und ihn in ihren begraben. Der Herr Jesus in Unehren gestorben, aber in ihren begraben. Und dann in Herrlichkeit auferstanden. In diesen beiden Taten des Simsons ist er in besondere Weise, das, was wir nun betrachtet haben, ein Vorbild unseres Herrn, des ewigen Retters, Heilandes und Befreier. Und ich hoffe, dass er auch dein Heiland ist, dein Befreier, der alles neu schafft und dann dich erfüllt mit dem Heiligen Geist, der über Simson kam, aber dass der nicht nur mit dir ist und über dich, sondern in dir und dich führen kann in alle Wahrheit.